Eigentlich war geplant, dass ich hier mit meinem Tablet was zeige, aber wie wir gerade festgestellt haben, funktioniert das dann nicht mit der Aufzeichnung über das Streaming. Müssen wir dann mal zum Schluss schauen, ob ich dann noch eine Demo zeigen kann, weil hier jetzt per VPN Zugriff nach Hause, das funktioniert jetzt hier nicht so. Genau, ich halte heute einen Vortrag über Rootless by Design, sicherer Container mit Podman und Quadlets. Speziell natürlich, wie schon der Name sagt, im Rootless, also sprich ohne Root, sondern mit den normalen Benutzerrechten. Erstmal die Frage in den Raum, wer benutzt überhaupt Podman von euch? Das sind ja doch schon ganz schön viele. Die nächste Frage, wer benutzt mit Root oder normal als normaler Benutzer? Gut, keine Sorge, selbst bei der Rootless-Variante muss man unterscheiden zwischen einem Root, der auch die Container als normale Benutzer ausführen kann. Da gibt es dann später vier Varianten, das zeige ich euch dann. Und halt der klassische Benutzer, kommen wir dann auch noch dazu. Erstmal eine kleine Übersicht. Ich habe das so ein bisschen wie so ein Aufstieg aufgebaut. Einstieg, dann gehen wir halt Step by Step den Berg nach oben. Oben dann angekommen und dann wieder nach unten. Einstieg, erstmal Container im Alltag, Komfort, Fusion, Sicherheit. Der zweite Punkt, das Problem wächst, unsichtbare Risiken, klassischer Container. Damit ist jetzt nicht bloß Podman gemeint, sondern auch Docker. Der Aufstieg, Podman und das Ende des Container-Dämons, natürlich wieder Bezug auf Docker. Der Gipfel, das ist klassisch die rootlosen Container als Sicherheitsmodell. Fünfter Punkt, der Abstieg beginnt, Quadlets bringen Ordnung und Kontrolle. Mal hier, kurz die Hände hoch, wer kennt überhaupt Quadlets? Ja, das sind nämlich nicht so viele. Talblick, müssen wir dann schauen. Ich zeige da auf jeden Fall ein paar Folien, aber da wollte ich eigentlich gerne dann noch was zeigen per Fernzugriff, müssen wir dann mal schauen. Und dann ganz zum Schluss, ganz trocken, Fazitgrenzen und ob sich der Weg überhaupt lohnt, das zu machen. So, erstmal grundlegend. Anwendungen laufen überall gleich. Das ist so ein bisschen der Vorteil bei Containern, egal ob mit Docker oder Podman. Die Portabilität zwischen der Entwicklung, Test und Produktion ist natürlich wesentlich einfacher. Ich vergleiche das immer ganz gerne mit Flatpak. Also manche kennen mich vielleicht, dass ich auch unter Flatpak mitentwickle. Zumindest was Windows-Anwendungen angeht, die versuche ich natürlich mit Flatpak und Wine dort ein bisschen einzusperren, dass man die besser verteilen kann. Und das natürlich jetzt mit Podman. Schnelle Bereitstellung von Software, da kommen wir dann später nochmal dazu. Da gibt es verschiedene Registries, ähnlich wie wir es in der Linux-Welt kennen, unter Debian, OpenSUSE, Fedora und so weiter. Jedes hat natürlich ihre eigenen Quellen, wo man die Pakete herholt. Ähnlich ist es auch hier. Konsistente Umgebung für alle Teams, ja, komme ich später noch dazu. Einfaches Testing und Debugging. Also jeder, der jetzt vielleicht hier gerade einen Linux-Rechner hat, mit Podman installiert, der kann das natürlich auch testen, das, was ich dann später zeige. Wobei hier immer man darauf achten sollte, in Bezug auf Quadlets, welche Podman-Version man verwendet. Kann man auf der Internetseite lesen, kommt ganz zum Schluss auch nochmal die Links dazu, wo ihr das nachlesen könnt, weil mit jeder Podman-Version gibt es auch Neuerungen, wo man halt dann das eine oder andere Quadlet bauen kann oder auch nicht. Vereinfachtes Deployment, ja, man kann mit Podman genauso bauen, also ähnlich wie unter Docker, sich seine eigenen Images bauen. Man kann sogar die Docker-Files, die man irgendwo findet, nehmen und das als Basis nutzen und dann auf seinem System das halt nachbauen, um dann ein Image zu kriegen. Zeitersparnis ist ganz klar. Wir können es überall ausrollen, egal ob auf welchem System, sage ich mal, egal welche Linux-Distro ihr verwendet. Wichtig sind halt immer nur, dass die Podman-Version stimmen muss und je nachdem, wo ihr halt dann die Images bezieht für eure Applikation. Für was sind eigentlich Container? Es soll natürlich erstmal den Zugriff auf die Host-Ebene minimieren. Also man möchte einfach eine zweite Schicht machen. Das ist ähnlich bei Fedora Atomics zum Beispiel, also bei den Immutable Linux Distros, dass man dort quasi die Root-Ebene hat und dann halt die Benutzerebene. Und hier will man quasi nochmal zusätzlich das Ganze einsperren. Wenn ihr jetzt ein klassisches Debian zum Beispiel nutzt, ist es ja schon relativ sicher. Wenn man es noch ein bisschen übertreiben will mit diesen ganzen Rootless, dann könnte man natürlich noch auf ein Immutable OS, wie zum Beispiel Fedora Atomics oder halt auch in der OpenSUSE-Sparte mit ein System auswählen und dann dort das Ganze im Rootless-Mode betreiben, weil dann hat man wirklich, falls das Ganze aus der Rootless-Ebene rausbrechen sollte und versuchen sollte, in die Root-Ebene reinzumarschieren, kriegt man natürlich mit diesen Immutable OS nochmal eine Zwischenschranke rein. Genau. Isolation, habe ich ja gerade erwähnt. Privilegierte Container steigern die Angriffsfläche und das Risiko von Sicherheitsvorfällen. Das ist grundlegend natürlich der Fall, wenn man die ganzen Container als Root im klassischen Sinne ausführt. Führt man diese als Benutzer aus, als normaler Benutzer, dann minimiert es natürlich das Risiko, aber ich kann euch gleich sagen, der Schein trügt, weil es kommt immer darauf an, wer das konfiguriert. Also der Benutzer im klassischen Sinne, der davor sitzt und das falsch konfiguriert, der kann selbst bei einem Rootless, bei der Rootless-Variante trotzdem das System angegriffen werden. Kommen wir dann gleich zu den Beispielen noch, wenn es zum Beispiel um Mount Points geht. Regelmäßige Updates und Patches sind entscheidend, ja. Man kann natürlich dafür sorgen, dass man immer bei diesen Images sich automatisch immer den aktuellsten Stand zieht, birgt aber in der Produktionsumgebung natürlich gewisse Gefahren, wenn man natürlich immer up-to-date sein möchte. Man kann bei Podman, ähnlich wie unter Docker, auch sich die Versionen bei den Images einstellen. Und dann ist man natürlich zwar nicht mehr auf dem aktuellen Stand, aber man kann dann selber das schon steuern. So, jetzt haben wir mal so ein Beispiel. Podman Socket bei Rootful Containern. Ja, ihr werdet dann später sehen, ich habe dann zum Teil bei den Befehlen sudo dastehen, aber auch ohne sudo, weil ich hatte ja gesagt, selbst wenn man das im Rootless-Modus ausführt und dort ein paar Dinge falsch macht, dann kann man Angriffsflächen aufbauen. Ich habe jetzt hier mal ganz klassisch, was einige vielleicht hier im Raum noch verwenden, Portainer genommen. Portainer, wie viele von euch ja wissen, greift nicht bloß bei Docker, sondern auch bei Podman, wenn man es verwendet, auf dem Socket zu, damit natürlich Portainer später auch die Container verwalten kann, erstellen kann, bearbeiten, löschen etc. Wenn man mit solchen Sockets arbeitet und mit dem Image ist irgendwas, dann kann es natürlich passieren, das System wird übernommen. Deswegen hier bei Sockets gerade Host-Risiko, beziehungsweise auch mit den Kernel-Exploits. Also da wäre ich immer ganz vorsichtig, deswegen auch dann der Schwenker zu den Quadlets. Man braucht nicht für alles eine grafische Umgebung. Man kann auch vieles über das Terminal wesentlich schneller machen und dieses Clicky-Bundy, das braucht nicht jeder. Zweites Beispiel, offene Ports. Ich habe jetzt hier mal das Beispiel Radical genommen. Wer jetzt Radical nicht kennt, das ist quasi nichts anderes, wie wo man Kalendereinträge, Erinnerungen oder Kalender halt im klassischen Sinne, aber auch Kontakte verwalten kann. Dieser Container ist zum Beispiel auch bei OpenCloud mit eingebaut als Variante. Genau, klassisch nehmen wir jetzt hier mal die Ports. Standardmäßig wäre es jetzt hier Port 5232, sowohl im Container, als wenn man das auch exposen will auf der Host-Ebene. Rate ich davon ab, kommen wir dann später noch dazu, weil hier, wie wir das sehr schön sehen können, wenn ich quasi das mir mal anzeigen lasse mit Podman PS, ist quasi, wo ich mir einfach alle laufenden Podman-Container anzeigen lassen kann, dann sehe ich zum Beispiel hier klassisch jetzt die mehr als die vier Nullen und dann halt den Port, der linke Teil Host, der rechte Teil Container. Problem oder ich würde jetzt nicht sagen Problem, man muss sich im Klaren sein, wenn man jetzt gerade im Heimbereich zum Beispiel seine Container nach außen hin erreichbar machen möchte, möchte ich denn, dass zum Beispiel hier meine Kalender und Erinnerungen so exposed werden wie in diesem Beispiel, oder setze ich denn meine ganzen Container hinter einem Hauptcontainer, was zum Beispiel Proxy ist, ob es Caddy ist, ob es ja, die ganzen neueren Varianten damit sind, dann setze ich lieber einen Container, der exposed ist auf dem Host, und der Proxy, den setze ich einfach in mehrere Netzwerke rein, kommen wir dann später noch dazu, der dann mit den einzelnen Containern oder auch Pods, was im Grunde genommen eine Vielzahl an mehreren Containern ist, kommunizieren kann. Hat den Vorteil dann, dass natürlich nur der Proxy mit den einzelnen Varianten kommunizieren kann, aber die Container oder Pods untereinander nicht. Drittes Beispiel, Hostzugriff durch Bind-Mounts. Ich sehe ja bei vielen YAML-Dateien oder halt auch bei den Images, was man ja so verwenden kann, egal ob jetzt OpenCloud, ob File-Browser, Quantum, Radical und so weiter. In vielen Skripten oder Konfigurationen arbeitet man immer mit Mount-Points. Also klassisch, man erstellt irgendwelche Ordner auf seinem System und mountet die dann. Kann man machen. Wenn man aber dort die Berechtigung von den Verzeichnissen nicht richtig eingestellt hat, dann birgt das wieder ein Risiko. Ich bin eher ein Freund von den eingebauten Systemen, also sprich von Volumes. Und wenn ich denn möchte, dass ich ein externes Verzeichnis, zum Beispiel auf einem USB-Stick oder wie auch immer, verwenden möchte, dann kann ich das entweder über eine Konfigurationsdatei machen oder ich erstelle quasi auch sogenannte Bind-Mounts. Also, wie soll man so sagen? Also, ich erstelle quasi eine Verknüpfung, wo das Volume, oder ich erzähle quasi Podman, du zeigst bitte auf das Volume, und das Volume zeigt aber wiederum auf das Verzeichnis. Vereinfacht ausgedrückt jetzt mal. Genau. Beispiel 4. Ich hatte es ja vorhin erwähnt mit den Registries beziehungsweise mit den Quellen. Die bekanntesten habe ich jetzt hier mal dargestellt. Das wäre jetzt ja das Lokale, wenn ihr selber eure Images auf dem System baut. Die zweite Variante wäre halt GitHub. Müsste jetzt dann irgendwann noch CodeBurg mit dazukommen. Dann Docker.io, und das letztgenanntere ist zum Beispiel eine Registry von Red Hat. Das sind so die, ich sage jetzt mal, drei bekanntesten, wo man sich halt die Images runterzieht für die Container, für die Applikation, die man halt laufen lassen möchte. Je nachdem, was man da halt verwendet, sollte man halt natürlich dann aufpassen, wer steckt dahinter, hinter den Images, die man sich da zieht. Also gerade den Entwicklerzweig sollte man sich schon anschauen, was passiert dort, wie sind die Updates, werden auch die Pull-Requests, die man macht, auch akzeptiert oder wartet man 3 Jahre, bis dort sich mal was tut. Da muss man halt genau drauf achten, und hier gebe ich definitiv schon mal den Hinweis, wenn ihr euch ein Image zieht von irgendwo, schaut bitte auch mal, in den meisten Fällen ist ja dort ein Docker-File. Und dann könnt ihr dort auch mal reinschauen, wie zum Beispiel dort die Benutzerrechte. Der Vorredner gerade vor mir hat ja das mal schön erklärt mit diesen ganzen Namespaces etc. Wenn es ein guter Entwickler ist, dann tut er einem schon die Arbeit abnehmen und tut im Container selber, also in dem Docker-File oder beziehungsweise in dem Image, das schon bauen, dass dort schon ein Benutzer ausgewählt ist, der nicht als Root im Container arbeitet. Geht natürlich nicht bei allem, aber immer mehr Entwickler versuchen das jetzt dahingehend schon in den Images, das so zu bauen, dass der Benutzer im Container nicht mehr als Root arbeitet. So, kommen wir mal zu Podman selber. Wurde natürlich als Alternative zu Docker gebaut, veröffentlicht 2019. Die aktuellste Version ist jetzt die 5.8.1, Stand gestern. Natürlich dämonlos. Es arbeitet mit Systemd. Container laufen als normale Benutzerprozesse, kommen aber wie gesagt gleich noch dazu, weil man kann sie ja auch als Root ausführen. Docker-kompatible Befehle und Images, also vieles ist echt identisch, wie man es unter Docker kennt. Man kann sich natürlich auch helfen, indem man in seinem System das so einstellt, dass man trotzdem ganz normal Docker eingeben kann, aber in Wirklichkeit wird dann Podman verwendet. Das kann man machen, also wenn man jetzt den Umstieg macht auf Podman. Genau, Unterstützung für OSI-konforme Container-Images, Export von Pods direkt als Kubernetes-Jaml-Datei. Da gibt es bei Quadlet eine Datei mit der Endung .cube, wo man ähnlich wie bei den Docker-Compose-Dateien quasi in der Jaml-Datei das alles aufschreiben kann, die verschiedenen Container mit den Netzwerken etc. Wo kann man das überall verwenden, das Podman? Ja, klassisch unter Linux, FreeBSD, Windows natürlich mit dem WSL, V2 und natürlich, wenn man es unter macOS haben will, mit Homebrew. Hier habe ich jetzt mit Absicht mal die Gegenüberstellung gemacht, nicht bloß vom klassischen Podman, sondern halt von dem Rootless Podman mit Docker Daemon. Ich hoffe, ihr hinten könnt das erkennen. Sehr vereinfachte Darstellung natürlich. Linke Seite der Benutzer, der Unprivilegierte. Rechte Seite Benutzer, der in der Regel als Root ausgeführt war, wobei er Docker nachgesteuert hat, dass man dort auch ohne Root das Ganze machen kann. Hatte ja schon erwähnt, als System Unit wird das Ganze, die ganzen Container gestartet, verwaltet etc. Rechts wäre das Ganze wieder über die Docker-CLI. Linke Seite haben jetzt die Podman Container, wo wir quasi die verschiedenen Sachen haben. Den Lifecycle wäre Systemd. Kann ich hier schon mal den Unterschied erklären? Oder wir hatten ja vor uns den Punkt gehabt mit diesen Zombie, mit diesen Zombie-Diensten. Wenn ich mit Quadlets arbeite und nicht den Container über Podman Run zum Beispiel starte, kann ich den Container nicht über den klassischen Podman-Befehl stoppen. Wenn ich das später mache mit Quadlets, ist Systemd so schlau und startet den Prozess einfach wieder neu. Ihr müsst dann, die Containerverwaltung funktioniert dann ein bisschen anders. Also nicht so, wie ihr es klassisch von Podman kennt, sondern ihr müsst das dann mit systemctl und dann --user, wenn wir das natürlich auf der Benutzerebene machen wollen, stoppen. Ansonsten startet das Ganze immer wieder in einer Endlosschleife, weil systemd sagt, nein, das soll weiterlaufen. Netzwerke, Volumes, können wir alles drüber machen. Benutzer Namespace, komme ich dann nochmal dazu. SE Linux ist natürlich abhängig von der eingesetzten Linux-Distro. Genau. Wie gesagt, bei Docker, Daemon, wir gehen mal weiter. Hier haben wir nochmal eine schöne Tabelle. Einmal Root-Voll-Container und Root-Less-Container. Zugriffsrechte, klar, wenn man das Ganze als Root macht. Volle Systemrechte. Sicherheit natürlich extrem hohes Risiko. Die Isolation teilweise unvollständig. Wie gesagt, man kann es härten, das geht. Aber dann ist immer derjenige, der vor dem System sitzt, dafür auch verantwortlich, das zu machen. Ports grundsätzlich erstmal alle Ports verfügbar, wenn man sie denn exposed. Updates, Patches kritisch, wenn das Image, ja, sag mal, dort irgendwas hat, was nicht so schön ist. Und die Schwierigkeit, na klar, ist es einfach, das Ganze als Root auszuführen. Das ist logisch. Wenn man das Ganze als Benutzer ausführt, dann ist es natürlich wesentlich schwieriger, weil man mehr einstellen muss. Ja, das ist so ein kleiner Rattenschwanz, deswegen mittel bis schwer, je nachdem, was man vorhat. Wenn man so bloß ein paar einfache Dienste wie Nextcloud, OpenCloud etc. startet, dann mag das noch einfach sein. Je mehr das aber dann wird, umso schwieriger wird das Ganze. Geringeres Risiko, klar. Isolation sehr stark. in Anführungszeichen. Kurz klassisch bei der Rootless-Variante ab 1024 sollte man im Hinterkopf behalten, wenn man einen Proxy-Container laufen lassen möchte, geht sprich 80 und 443 natürlich nicht. Dann muss man natürlich höher arbeiten, zum Beispiel mit 80-80 und natürlich das Gegenstück dann für das 443. Man kann da aber ein bisschen rumtricksen, da gibt es mehrere Varianten, man kann das Ganze routen, über die Firewall routen, dass man dann quasi sagt, okay, 443 soll dann auf die höheren Ports weiterleiten. Funktioniert bei vielen Containern, ja, aber zum Beispiel bei OpenCloud habe ich die Erfahrung gemacht, dass es da ein paar Schwierigkeiten gibt. Wie kann man das Problem lösen? Man kann die Ports natürlich runterschrauben auf 0, das wäre aber ziemlich dämlich, weil wir wollen ja, dass der SSH-Port 22 zum Beispiel nicht freigegeben ist. Also habe ich mir zum Beispiel selber angewöhnt, ab Port 80 das freizugeben, ist dann so der Mittelweg. Genau. So, hier haben wir nochmal so eine kleine Gegenüberstellung zwischen Root und Rootless. Beim Root ist es im klassischen Sinne ja so, gerade was die UUID dort angeht, ist dann klassisch die 0, sowohl auf der Root-Ebene als dann auch im Container, außer man tut für einen Container einen anderen Benutzer mitgeben. Das ist so ein bisschen die Empfehlung, teils wie es Red Hat ganz am Anfang auch gezeigt hat. Es gibt 4 Varianten. Und genau. Auf der rechten Seite sehen wir es dann halt so, dass der normale Benutzer zum Beispiel einen Container startet, als normaler Benutzer zum Beispiel die 1000. Und dem Container, wenn man da natürlich nichts mitgibt, ist es klassisch die 0, also der Root. Das ist schon mal so der grobe Unterschied. Nächster Unterschied ist zum Beispiel auch, wenn man mit Netzwerken arbeitet. Wenn ich mit Quadlets arbeite, und dort dann zum Beispiel eine Abhängigkeit mache, ob das Netzwerk verfügbar ist, also mit dem Netzwerk-Target. Das funktioniert auf der Root-Ebene, aber nicht auf der Benutzerebene. Bei der Benutzerebene gibt es quasi so eine Art Fake-Network, das quasi dann als Abhängigkeit dient, damit halt die Container sehen, okay, Netzwerk ist da. Es ist so, in der Dokumentation habe ich festgestellt, so ein bisschen wischiwaschi. Man muss da ein bisschen nachlesen. Gerade wenn es dann später auch darum geht, wenn man mehrere Benutzer hat. Also wir reden ja jetzt immer nur klassisch vom Root und vom normalen Benutzer. Ich kann aber auch das Ganze noch übertreiben, dass ich für den einen Container Benutzer A mache, für den anderen Container Benutzer B mache. Bedeutet dann aber auch zwangsläufig eine andere Denkweise, wenn man diese dann miteinander verbinden möchte. Kommen wir dann auch nochmal drauf zurück. Ich hatte ja gesagt, die 4 Varianten gibt es. Wie gesagt, ich versuche nur die Eisfläche oben anzukratzen, weil alles andere wäre zu viel. Die 4 Varianten, wie wir das Ganze machen können. Standardmäßig, zum Beispiel die Host UUID wäre die 32.0. Im Container selbst wäre es die 0, also Root. Dann gibt es zum Beispiel Keep-ID, also das sind so quasi Optionen, die man dann später mitgeben kann, kommen dann gleich auf der nächsten Folie. Keep-ID zum Beispiel die gleiche UUID, innen wie außen. Also keine Root-Rechte im Container, dafür konsistente Benutzerrechte. Automatisch, Host-UUID wird komplett verborgen. Container nutzt automatisch eine freie interne aus dem Sub-UID-Bereich. Wir haben das ja vorhin in dem Vortrag gehabt, dass es ja um die 2000 noch was gibt. Man kann eine Konfiguration bearbeiten, dass man sagen kann, okay, man erhöht den Bereich. Im hohen Bereich braucht man es in der Regel nicht. Aber Nur, dass ihr es wisst, man kann den Bereich erhöhen, weil ansonsten gibt es, je nachdem, wie viele Container man halt laufen lassen tut, später dann Probleme. Kann natürlich auch dazu führen, dass das System dann abstürzt. Dann haben wir noch die vierte Variante, das wäre NoMap. Ebenfalls keine Abbildung der Host-UID, aber feste Zuordnung. Die erste Sub-UID wird als Root im Container verwendet. Das wären die vier Varianten hier nochmal dargestellt. Je nachdem, wer Podman installiert hat, der könnte das quasi jetzt hier die Befehle auch ausführen. Die vier Varianten. Wichtig ist dann immer, dass ihr das auch mit dem Sleep-Befehl macht, weil wenn ihr das weglasst, dann wird das einmal ausgeführt und ist natürlich gleich wieder tot. Deswegen hier auch die 1000, dass ihr auch genügend Zeit habt, das später mit dem Podman-Top-Befehl dann auch zu überprüfen. Und da seht ihr dann wirklich wunderschön, dass die UIDs dann sich unterscheiden, je nachdem, welche Variante man da auswählt. Und das wäre dann zum Beispiel bei den Quadlets die Option, die man dann eingibt, nämlich UserNS ist gleich und dann je nachdem, welche von den Optionen man auswählt. Das ist quasi so das Gegenstück zu dem oberen, jetzt zu dem Podman Run. Hier nochmal die Bemerkung auch dazu, auch die Groups zum Beispiel kann man hier später auch in diesen Quadlets, also man hat so viele, also wie gesagt, wenn ihr dann mal eins auf den Links geht, ihr könnt dort wirklich schön weit runter scrollen. So, vor uns wurde ja das Beispiel genannt mit dem Slurp4Netz. Es gibt natürlich auch das Pasta. Pasta ist unheimlich verglichen gegenüber dem Slurp4Netz wesentlich schneller. Habe es jetzt aber mit Absicht hier nicht mit aufgezeigt, weil Pasta zumindest das, was ich nachgelesen habe, immer noch je nach Szenario natürlich noch Probleme bereitet. Deswegen hier jetzt erstmal das klassische Slurp4Netz, beziehungsweise dort unten die anderen Varianten, wie zum Beispiel Bridge, Mac VLAN, IP VLAN, Host und NAN. Genau. Wir sehen ja jetzt oben also dieses klassische, auf der Rootless-Container-Seite habe ich jetzt dort zum Beispiel eine Applikation, die auf Port 8080 im Container horcht und intern natürlich eine IP-Range hat, beziehungsweise auch eine IP. Meistens ist es, wie dargestellt, die 10.0.2x oder halt dann 10.0.3 und so weiter. Diese ganzen Netzwerksachen kann man später auch mit Hilfe von Quadlet. Das ist dann wieder eine Datei, also mit der Dateiendung .network, in dieser Konfigurationsdatei später alles bearbeiten. Man kann sagen, man kann dann später selber die IP-Ranges bestimmen, man kann selber sagen, ob das Netzwerk nur internal arbeitet, also wir müssen nochmal unterscheiden zwischen exposed, also nach außen, dann Proxy, der meinetwegen mit einem Pod arbeitet, wie zum Beispiel OpenCloud, wo mehrere Container drinnen laufen. Der Pod kann aber nicht nach außen. Aber ich kann zusätzlich noch sagen, dass in dem Pod das Netzwerk da drinnen nur internal ist. Bedeutet, wenn ich das mache, kann ich natürlich einen Container, zum Beispiel OpenCloud als Server in dem Pod, kein Port exposen. Das ist nochmal eine zusätzliche Sicherheit, die man dort einführen kann. Genau, klassisch wie gesagt Bridge, klassisches lokales Netzwerk. Ich denke, ich brauche jetzt nicht so sehr auf das Ganze eingehen. Hier nochmal eine schöne Übersicht, wie das Ganze aufgebaut ist. Klassisch 8080 ist exposed. Danach zum Beispiel geht das auf den Pod, wie klassisch jetzt hier beispielsweise WordPress. Und das Pod ist so aufgebaut, dass wir nicht nur die beiden Container haben, wie zum Beispiel WordPress und die Datenbank. Nein, wir haben noch einen sogenannten Infra-Container. Der Infra-Container sorgt im Grunde dafür, dass die anderen beiden Container auch mitgestartet werden, geschlossen werden und so weiter. Und wenn ich jetzt zum Beispiel einen Proxy-Container habe und möchte jetzt beispielsweise WordPress erreichbar machen, dann mache ich das nicht über WordPress, sondern ich nehme den Infra-Container. Bedeutet, ich tue dann den Infra-Container nehmen, den Namen von den Infra-Container beispielsweise OpenCloud-Infra und nehme dann dort die Ports, die theoretisch OpenCloud hätte und kann das dann über den Infra ansprechen im Netzwerk, weil der Infra mit den anderen beiden Containern ja kommunizieren kann. Also quasi der Master. So, ich habe jetzt immer wieder was von Quadlets erzählt. Ja, Quadlets. Podman Quadlets wurde erstmals mit Podman Version 4.4 eingeführt. Da gab es damals nur die Punkt-Container-Dateien. Natürlich sind mit der Zeit immer mehr Sachen dazugekommen. Kommt auch gleich eine schöne Tabelle. Und ja, mit den Quadlets, das ist so ein Ding für sich. Wenn man das einmal begriffen hat, wie das aufgebaut ist, ist es wesentlich einfacher, als zum Beispiel eine Composer-Datei zu schreiben, also in meinen Augen. Zumindest, wenn man sich dann auch mit den ganzen Optionen auseinandergesetzt hat. Ich zeige das dann aber vielleicht, wenn die Zeit noch ist. Klassisch heute nicht mit OpenCloud, weil dafür sind die anderen Kollegen zuständig. Ich zeige das dann eventuell mit FileBrowser Quantum, das ist der Nachfolger von FileBrowser, was ebenfalls in Go geschrieben ist und so ziemlich schon auf selber Augenhöhe fast ist wie OpenCloud, aber viele kennen es halt nicht. So, hat ja gesagt, Systemd-Integration, also wir müssen umdenken, wir machen das Ganze nicht mehr mit Podman im klassischen Sinne, sondern wir arbeiten dann mit Systemctl. Wir können starten, wir können stoppen, wir können das Ganze neu starten, wir können das Ganze locken, wir können einen Status anzeigen, wir können das enablen, apropos enablen. Wenn wir auf der Benutzerebene arbeiten und das Ganze im Headless-Bereich, bedeutet, ihr habt einen Raspberry Pi und startet das System, starten die Container in der Benutzervariante, also in dem Rootless-Mode, nicht von selbst. Wie können wir das umgehen? Da gibt es einen klassischen Befehl, also wenn ihr zum Beispiel einen Raspberry Pi habt und wählt dort schon als Image die Lite-Variante, installiert das, startet das System beim ersten Mal und meldet euch an, hat die Foundation schon dafür gesorgt, dass die direkt einen Befehl anzeigt mit diesem Login, CDL etc., was dafür sorgt, dass ohne dass ihr euch quasi an euren Benutzer anmelden müsst, automatisch angemeldet wird, im Hintergrund zumindest, und die Benutzer die Container dann starten kann. Das funktioniert nämlich nicht. Bei der Root-Ebene ja, da würden die Container starten. In der Benutzerebene ist es aber ein bisschen anders. Der kann das nicht abfragen, ist das System jetzt klassisch hochgefahren. Deswegen dort mit dem Trick 17, dass der sich quasi im Hintergrund automatisch anmeldet und dann können die Container starten. Man kann sich natürlich auch Skripte bauen, das ist auch möglich, wenn man das andere jetzt nicht möchte. Aber müsst ihr dann selber entscheiden. Besteht aus mehreren Blöcken, wie zum Beispiel Unit, Container, Service. Das ist immer so ein bisschen mehr irreführend. Man muss sich das so vorstellen, man hat die Datei. Und dort gibt es verschiedene Bereiche. Und die verschiedenen Bereiche befüllt man dann mit den Optionen, Variablen, was man halt haben möchte. Vorteil jetzt von dem Quadlet, das versteckt natürlich die Komplexität von Systemd. Weil, was macht denn Quadlet? Was passiert denn eigentlich im Hintergrund? Man baut das Quadlet auf. Und im Hintergrund werden wir das Ganze dem Systemd natürlich mitteilen. Also wir können jetzt nicht bloß die Quadlet-Datei erstellen und dann klassisch den Container starten oder den Service starten, sondern wir müssen natürlich dort ebenfalls erstmal das Ganze, die Service-Datei, sage ich jetzt mal, neu einlesen. Also mit systemctl-user, daemon, jetzt habe ich gleich einen Hänger, reload, genau, tue ich quasi die ganzen Services neu einladen und was passiert dann im Hintergrund? Podman nutzt die Quadlet-Datei und baut mithilfe der Quadlet-Datei automatisch einen Service. Deswegen ist es dann später auch so entscheidend, wenn ihr irgendwas in diesen Quadlet-Dateien macht, verändert, müsst ihr immer diesen Reload-Befehl machen und dann das Ganze neu starten also die Container neu starten, weil ansonsten greifen die Änderungen nicht. Keine Sorge, wenn ihr einfach die Datei ändert und einen Restart oder wie auch immer macht, kommt automatisch eine Meldung, dass ihr doch bitte erstmal das Ganze reloaden sollt. Genau, wie gesagt, vergleichbar mit Compose und Kubernetes. So, hier haben wir schon mal die ersten Quadlet-Varianten. Container, Pod, Cube und Network. Was ist der Inhalt? Natürlich, im Container machen wir klassisch einzelne Container-Definitionen. Also immer nur zum Beispiel Radical. Dann tue ich nur in der Container-Datei speziell Radical konfigurieren. Einfache Verwaltung, ideal für einzelne Dienste. Gegenstück so ein bisschen, OpenCloud besteht aus in der Regel mehreren Containern, je nachdem, was man nutzen möchte. Radical selber ist natürlich nur ein Container. Pod ist natürlich auch wieder eine Datei, wo man ein paar rudimentäre Sachen reinschreiben kann, wie zum Beispiel den Service-Name, weil klassisch wäre es jetzt so, wenn man das Ganze reloaden würde und dort keinen Service-Name vergeben würde, würde systemd minus der Name von der Datei, sprich jetzt zum Beispiel File-Browser.Service. Man kann aber die Service-Namen ändern. Also ich selber habe es mir angewöhnt, wenn ich jetzt mit Pods zum Beispiel arbeite und habe ja diesen Infra-Container, dann tue ich natürlich auch den Service-Namen so weit ändern, dass ich zum Beispiel wie jetzt bei OpenCloud, dann den Pod als Service OpenCloud nenne und starte dann nur OpenCloud.Service als Service und der Pod startet automatisch alle anderen Container, die im Pod mit drin sind. Cube ist quasi ja, eine Jaml-Datei, könnte man sich das ja so ein bisschen vorstellen, ähnlich wie mit der Composer-Datei, wo man die ganzen Sachen auflistet. Habe ich dann auch ein kleines Beispiel noch dazu. Ist natürlich etwas komplexer, erinnert natürlich logischerweise an die Docker-Compose-Geschichte. Ist natürlich nicht so einfach. Punkt Network kann man natürlich die ganzen Netzwerkdefinitionen, die man in Pod oder Container oder Cube macht, kann man auch auslagern, zum Beispiel eine eigene Datei. Und diese dann natürlich bereitstellen für mehrere Container oder Pods. Dann haben wir natürlich noch Volume. Wie gesagt, ich erzähle euch das alles. In der Regel arbeitet ihr eigentlich nur mit Container oder Pod. Vielleicht noch Network, aber zum Beispiel mit Volume, Build, Image, Artefakt. Artefakt ist so das Experimentelle gerade vom Status. Arbeitet man als normaler vielleicht gar nicht so damit. Die ersteren genannten, die reichen im Normalfall im Homelab völlig aus. Die Varianten sind dann nochmal so, wenn man das noch wirklich spezifischer machen will. Volume ist ganz klar, es sagt ja schon der Name. Dort kann man dann die ganzen Definitionen machen, was gemountet wird, wo sollen die ganzen Daten abgelegt werden, wie sollen sie abgelegt werden, wie sind die Berechtigungen etc. Oder zum Beispiel auch, ob es nur Lesenzugriff gibt oder auch Schreibzugriff, das kann man dann zum Beispiel auch in dem Volume dort reinpacken. Wird natürlich dann aber komplexer, je mehr Dateien man macht. Build ist quasi so, ja, ich baue mir ein eigenes Image. Kann man ja unter Docker machen, kann man unter klassischen Podman machen, aber hier unter Build kann man sich auch ganz klassisch nochmal so eine schöne Konfigurationsdatei erstellen. Quasi wie eine Art Bauanleitung, wo dann das Image gebaut wird. Ich habe zumindest selber die Erfahrung gemacht, bei manchen Sachen ist es vielleicht echt ratsam, wie zum Beispiel bei Radical, sich einfach ein eigenes Image zu bauen und dort vielleicht dann gewisse Änderungen mit einfließen zu lassen, die vielleicht beim Standard-Image nicht dabei sind. Das wäre jetzt zum Beispiel auch das klassische Beispiel bei Caddy, bei dem Proxy. Wenn man dort je nachdem, was man halt nutzen möchte für die DNS-Geschichte, da muss man sich ja auch die Module mit reinbauen und das könnte man dann hier mit diesem Bild machen. Image, ganz klar, da kommt dann die Definition zu dem Image selber, nutzt im klassischen Sinne eigentlich kein fertiges Image, daher auch kein Bild. Artefakt. Das ist, wie gesagt, ein experimentelles Ding. Man muss sich das so vorstellen, man kann bei diesem Artefakt verschiedene Skripte reinbauen. Also wenn man sagt, okay, man hat jetzt einen Container, man will halt diese und diese Varianten mit haben, die man sonst vielleicht selber als Skripte baut, im Container vielleicht oder wie auch immer, das kann man mit diesem Quadlet machen. Ist aber im aktuellen Moment als experimentell anzusehen, würde ich jetzt im Produktiven eher davon abraten. Hat natürlich keinen Containerbezug. So, Podman Container Quadlets ist halt nochmal hier die Übersicht. Image erforderlich, sonst können wir natürlich keinen Container machen. Netzwerk und Pod-Integration. Zum Beispiel wäre das in dem Quadlet Pod ist gleich und dann der Name von der Pod-Datei, aber ohne die Endung .pod. Dann hätte ich den Vorteil, dass meinetwegen jetzt Radical, wenn das die Option pod ist gleich und den pod-Namen hat, dass der Container immer eine Abhängigkeit hat zum pod selber, zu dem Master. Konfigurierbare Option, wie gesagt, es gibt unheimlich viele Sachen, die man einstellen kann. Da kann man Tage davor sitzen, was man so machen kann. Die gängigsten Sachen sind ja klar. Umgebungsvariablen, Volumes, Ressourcenlimits, Sicherheitsrichtlinien, Yield-Checks. Yield-Checks ist ganz wichtig, wenn man dann später zum Beispiel mit Hilfe von Systemd Logs machen möchte, beziehungsweise halt auch den Status also ein bisschen noch genauer abfragen möchte. Ja, Lifecycle-Steuerung hatte ich ja schon mal erwähnt. Startreihenfolge sollte, denke ich, auch klar sein. Also ich kann zum Beispiel hier festlegen, dass mein Container zum Beispiel auch abhängig ist von dem Netzwerk. Das ist zum Beispiel ganz wichtig, wenn ich natürlich möchte, dass mein Proxy natürlich im selben Netzwerk Zugriff hat auf OpenCloud zum Beispiel, dann muss ich natürlich dafür sorgen, dass OpenCloud als Abhängigkeit natürlich auch das Netzwerk mit hat. Weil ansonsten können die beiden nicht kommunizieren. Pod ist wie gesagt eine Sammlung. Ebenfalls kann man natürlich dort vieles steuern. Man kann im Pod natürlich auch solche Sachen wie das Netzwerk dort drüber auch steuern. Also ich kann auch sagen, ich tue zum Beispiel die Ports, was wenn es ums Exposen und sowas geht, kann ich auch dort mit reinpacken. Dann schreibe ich die ganzen Sachen zum Beispiel nicht in die Container-Datei, sondern schreibe das alles ins Pod. Also ihr werdet merken, es gibt immer gewisse Parallelen, was das Konfigurieren angeht von den verschiedenen Quadlets, weil gewisse Punkte sind sich immer ähnlich, also gerade jetzt was Service-Name angeht, was Freigaben fürs Netzwerk angeht und so weiter, da ist so ein bisschen, sind so ein bisschen die Ähnlichkeiten. Hier hätten wir jetzt mal so einen Pod, beispielsweise jetzt als OpenCloud. Ja, jetzt ist dort mein Quantum mit reingerutscht. Naja, gut, ich bin auch bloß ein Mensch. Jetzt haben wir dort zum Beispiel mit dem After, Binds, To und Requires haben wir schon so eine Abhängigkeit. Also der Pod selber startet nur, wenn das Netzwerk auch gestartet ist. Wenn das Netzwerk natürlich nicht gestartet ist, deswegen die drei Varianten, er prüft, ist das Netzwerk vorhanden, ist das Netzwerk nicht da, erstellt es. Wenn er es erstellt hat, startet das Netzwerk und danach startet erst den Pod mit den ganzen Containern. Das ist so im Grunde genommen die Reihenfolge. Pod-Name wäre jetzt hier klassisch zum Beispiel OpenCloud. Network wäre jetzt OpenCloud.network, wobei der Name, den kann man selber definieren. Es muss nicht Network heißen. Es kann nur Einhorn heißen. Oder Ente, wie auch immer. Ich würde euch aber als Tipp geben, macht dort ruhig die Bezeichnung mit Network dazu, weil je mehr Dienste ihr macht oder je mehr Container, je mehr Dateien, umso unübersichtlicher wird es sonst. Service-Name ist dann klassisch, okay, über OpenCloud.service starte ich den Pod. Und dann haben wir zum Beispiel Service. Ich sage zum Beispiel Restart 30. Bedeutet, wenn sich jetzt wenn ich das System starte, Podman startet etc., warte bitte 30 Sekunden, bevor das Ganze startet. Gibt noch andere Varianten, was man dort machen kann. Bei dem Restart mit dem Always gibt ja dort noch andere Optionen, aber ich hatte ja erwähnt, man muss unterscheiden zwischen Root und Benutzer, weil gewisse Sachen funktionieren hier nämlich nicht. Das Always funktioniert. Aber es gibt ja noch andere Sachen, die wir kennen, oder der eine oder andere kennt. Das funktioniert dann nicht. Install wanted by default target, das ist einfach ein Klassiker. Genau. Und rechts, wie gesagt, mal so eine kleine Übersicht zu den Containern. So, Punkt Cube Quadlets. Ja, sind spezielle Container oder sind eine spezielle Container-Orchestrierungseinheit für Kubernetes-Objekte. Nutzt Podman Cube im Hintergrund zum Starten von Pod-Spec-Dateien. Kann natürlich mehrere Container enthalten. Ebenfalls auch die ganzen Volumes. Unterstützt natürlich Service, Account, Labels etc. mit den Netzwerken. Also das ist ziemlich ähnlich wie bei den Pods. Nur jetzt kommen wir auf die Besonderheit, wie zum Beispiel die Cube-Datei aussieht. Die ist gar nicht so groß. Also man kann natürlich dort auch viel mehr reinschreiben, aber es ist eigentlich, wenn man es jetzt so machen würde, web.cube. Ich würde natürlich jetzt hier noch einen Service-Namen mit reinnehmen, damit es dann später einfacher ist. Und hier kommt aber als Standardnetzwerk, wenn man denn selber kein Netzwerk definiert, podman-default-cube-network. Standardmäßig ist es so, dass Podman selber ein Netzwerk schon bereitstellt. Ich selber empfehle euch aber, macht für jeden Container oder Pod ein eigenes Netzwerk. Macht es dann später einfacher, wenn man dann halt nachschauen will wegen Fehlern. Genau. In der Punkt oder unter dem Bereich Cube mit der YAML verlinken wir im Grunde dann nochmal auf die YAML-Datei. Der Ordner Cube kann natürlich auch anders heißen. Das obliegt dann wieder euch, wo ihr die Dateien ablegt. Es sollte natürlich so sein, dass der normale Benutzer auch Zugriff drauf hat. So könnte jetzt zum Beispiel so eine YAML-Datei aussehen. Ganz simpel. Wir nutzen dort zum Beispiel als Container jetzt Nginx, haben dann noch einen separaten Container, der einfach bloß eine Ausgabe erzeugt mit Hello Quadlet. Das nennen sie natürlich wiederholen mit Sleep 3600. Warum 3600? Das würde bedeuten, es würde sich immer wieder erneuern. Ich könnte später zum Beispiel mit Podman Unshare, ja, mit Podman Unshare in das jeweilige Volume gehen und könnte dann später zum Beispiel in dem Volume diese Sachen dann auch ändern. Könnte ich. Genau, wie gesagt, hier die Übersicht, wo wir dann nochmal sehen, auch wie das Ganze gemountet wird, ist natürlich definitiv anders wie bei dem normalen Quadlet, beispielsweise beim Container. Network Quadlets hatte ich ja vorhin schon mal erwähnt, kann man halt klassisch die Netzwerke definieren, ob nun zum Beispiel DNS, Subnets, Gateway. Genau, hätte man jetzt hier auch gleich das Beispiel mit dem Rootless. Die Abhängigkeit wäre hier nämlich Podman User Wait Network minus Online.Service. Das ist quasi dieses Network, wo wir eine Abhängigkeit erzeugen oder wo Podman selber schon sagt, aha, okay, der Container läuft nicht als Root, sondern als Benutzer, also nehme ich als Abhängigkeit hier quasi diesen Service. Ansonsten beim Root können wir natürlich ganz normal das klassische Network nehmen, aber hier ist quasi nochmal so ein Fake-Service. Interne Netzwerke ermöglichen Isolation ohne Host- und Internetzugriff, klar. Dienen als Abhängigkeit für andere Units, hatte ich ja gerade schon erwähnt. So könnte das Ganze im klassischen Sinne aussehen. Also das linke wäre jetzt mal so eine Network-Quadlet-Datei, wo ich klassisch zum Beispiel den Netzwerknamen festlegen kann. Ich kann hier den Treiber festlegen, zum Beispiel eine Bridge. Ich kann hier klassisch schon die Subnets festlegen, Gateway festlegen oder zum Beispiel auch sagen, hier das Ganze mit einem Label verzieren oder auch den Service-Name. Und rechts hätten wir zum Beispiel, wenn ich Podman Network Inspect und dann den Netzwerkname zum Beispiel eingebe oder ausführe, ist natürlich jetzt bloß eine kleine Aussicht, aber dann könnten wir uns quasi nochmal die ganzen Informationen rausholen. Und hier zum Beispiel wäre auch der Punkt Internal False, weil ich es ja dort nicht definiert habe. Das wäre dann so die Überprüfung, was habe ich denn eigentlich konfiguriert, kann man dann hier drüber nachkontrollieren. Und bei Containers wäre es dann auch so, dass dann angezeigt wird, welcher Container hängt denn überhaupt in dem Netzwerk. Damit kann man dann wieder überprüfen, oh, habe ich denn überhaupt den Proxy in das Netzwerk von OpenCloud mit reingeschmissen? Merkt man ja spätestens, wenn man keine Seite angezeigt bekommt. Aber darüber könnte man es überprüfen. Ja, Volume Quadlets, persistente Speicher für Container oder Pods. Man kann dort, wie gesagt, mit Volumes, also sich Volumes definieren. Man kann aber halt auch die Mounts definieren. Muss man dann halt selber abwägen, was man macht. Man kann aber auch bei Podman eine sogenannte Storage-Konfigurationsdatei anlegen. Da könnte ich zum Beispiel auch sagen, okay, Podman soll zum Beispiel nicht die Daten oder generell die Container, Overlays etc. nicht in meinem Benutzer-Home, also im Home, abspeichern und ausführen und ablegen etc., sondern ich kann zum Beispiel sagen, okay, das soll jetzt auf einem externen Medium ausgeführt und abgelagert werden. Da gibt es natürlich dann auch wieder separate Konfigurationsdateien. Ja, überdauert natürlich Container-Neustarts, logisch, weil wir wollen ja nicht, dass nach dem Stoppen des Containers, zum Beispiel, wie gesagt, bei File Browser Quantum oder halt bei OpenCloud, dann unsere Daten, die wir hochgeladen haben, weg sind. Das wäre so ziemlich schlecht, aber natürlich an dieser Stelle auch sei gesagt, macht euch natürlich Backups. Kein Bild- oder Netzwerklogik, Daten können bei Stopp gelöscht werden, Zugriff über Benutzer-Namespaces möglich. Ja, wie gesagt, Daten können beim Stopp gelöscht werden, wenn man es denn so definiert in der Konfiguration. Build-Quadlets hatte ich ja schon mal erwähnt, können wir, wie gesagt, uns auch eigene Images bauen. Das ist so ein bisschen, ja, aus Container-Files oder aus einer Docker-File quasi können wir das so ein bisschen herziehen. Wir können dort Image-Tags versehen, also auch Versionen. Können natürlich auch selber die Ordner festlegen. Wir haben einmalig ein Bild, wir können layern und unterstützt sowohl die Root, also die Root-Variante, als auch die Root-Less-Variante. Können es natürlich ebenfalls wieder als Abhängigkeit später nutzen. Und genau, Bild wird nicht automatisch gelöscht, sondern nur gebaut. Also man baut dann quasi mehrere Images, die muss man natürlich dann wieder löschen, wenn man sie dann nicht braucht. Zum Beispiel kann man das über Podman Image LS, kann man sich die ganzen Images später auch anzeigen lassen. Image, klar, unterstützt auch Policy, Outfile, TSL, Verify und Retry Options. Gibt natürlich noch viel, viel mehr, was man da machen kann, was man dort einstellen kann. Man kann dort die Registries mit einstellen. Ich habe mir angewöhnt, immer die Registry in den Container-Dateien schon mit anzugeben, weil wenn man das standardmäßig unter Podman nicht macht, kann es sein, dass Podman halt ein bisschen durcheinander kommt und weiß gar nicht, willst du das jetzt eigentlich von Docker.io haben oder willst du das von dem haben? Deswegen definiert es bitte am besten gleich in der jeweiligen Konfigurationsdatei, wie zum Beispiel .container. Ihr könnt natürlich auch bei Podman in den Registry-Einstellungen auch die Quellen hinterlegen, zum Beispiel Docker.io oder GitHub, und dann auch eine Reihenfolge festlegen, sollte erst von Docker das ziehen und wenn es dort nicht verfügbar ist, dann von den anderen. Das kann man alles machen. Artefakt, wie gesagt, das ist noch sehr, sehr speziell. Das ist mal gesehen habt. Wie gesagt, kein Container-Volume-Fokus, rein für Dateien, keine Runtime-Logik. Man kann dort, wie gesagt, Skripte hinterlegen, die dann ausgeführt werden sollen. Binaries, Dateien und vieles mehr würde ich jetzt hier gar nicht so eingehen wollen. So, jetzt kommen wir mal Container sicher betreiben im Alltag. Ich hatte ja vorhin mal erwähnt, es gibt ja automatische Updates in Podman. Das ist ein Service, der ist standardmäßig natürlich nicht aktiv. Den muss man selber starten oder enablen, so gesehen, diesen Service. Und keine Sorge, nur weil ihr den Dienst startet oder aktiviert, bedeutet das noch nicht, dass eure Container auch immer aktualisiert werden. Dafür gibt es dann wieder eine separate Option, die ihr in eure Quadlets reinschmeißen müsst, damit auch das Ganze funktioniert. Quasi so eine Auto-Update-Variable mit ist gleich Registries und SystemD, beziehungsweise dann der Podman-Update-Mechanismus sorgt dann dafür, okay, er prüft diese Quadlets, diese Service-Dateien und stellt dann fest, aha, okay, da ist diese Option mit drin. Jetzt weiß ich, okay, dort kann ich voll Power geben, dort kann ich Updates durchjagen. Wenn die Option nicht da ist, dann nicht. Kann natürlich auch selber festlegen, wann soll denn das Ganze passieren, wann soll überhaupt ein Update stattfinden, wenn er denn ein neues Image zum Beispiel gefunden hat. Und wie das Ganze aussieht, sehen wir jetzt mal hier. Wenn ich mit systemcdl-user edit podman-auto-update.timer reingehe, deswegen die fetten Bereiche links, kann ich dann selber festlegen, wann überhaupt das Ganze passieren soll. Selber habe ich mir angewöhnt, okay, ich mache erstmal ein Reset, so ähnlich wie wir es vielleicht in der HTML- und CSS-Welt kennen, erstmal einen klassischen Reset durchführen und danach gebe ich erst die Werte durch, wann ich es denn haben möchte. In der zweiten Variante, zum Beispiel on Kalender, kann ich festlegen, okay, 3.30 Uhr wäre der Start. Würde aber noch nicht bedeuten, dass das Ganze jetzt dort direkt startet, wenn ich den nächsten Bereich dazu nehme mit Randomized Delay Sec. Da kann ich zum Beispiel noch definieren, einen Bereich. Hier habe ich jetzt zum Beispiel 30 Minuten festgelegt, da kann ich sagen, okay, ab 3.30 Uhr bis 4 Uhr in der Spanne macht zufälligerweise ein Update. Wäre dann interessant, wenn ihr das verwendet und ihr habt aber noch eine automatische Backup, was ich hoffe, dass ihr das macht, mit eingebaut in der Nacht, dann müsst ihr natürlich das mit berücksichtigen. Weil die Container werden da schon runtergefahren, wenn ein Image da ist, und wird auch wieder hochgefahren. Wenn natürlich kein Fehler ist. Wenn ein Fehler auftritt, ist zumindest Podman schon so schlau und nimmt einfach das ältere Image. Würde ich mich aber nicht drauf verlassen. Heal-Check in Podman. Ich kann in den Dateien sogenannte Heal-Checks mit einbauen, die dafür sorgen, dass regelmäßig geprüft wird, ob denn zum Beispiel für Container A Container B erreichbar ist. Klassisch WordPress. WordPress selber braucht die Datenbank, also prüfe gefälligst, ob die Datenbank, also der Container, auch erreichbar ist. Gibt es verschiedene Wege. Klassischer Weg ist zum Beispiel, ich nehme halt den Containername und setze dahinter den Port. Ist ja eh intern. Arbeitet ja intern in dem Netzwerk, im Pod zum Beispiel, über Localhost. Also bedeutet, ich kann ganz normal den Namen, die finden sich ja, kann ich abfragen, den Port, ist der erreichbar? Wenn er nicht erreichbar ist, sollte das gefälligst starten. Man kann aber auch dafür sorgen, wie oft soll das Ganze neu gestartet werden. Ich kann festlegen, dass der Container selber, der natürlich den anderen prüft, auch neu gestartet wird. Ich kann aber auch dann sagen, okay, nach dem fünften Mal, hier, jetzt ist zick, ich lege mich jetzt schlafen, du kannst mich mal. Genau, wie das Ganze aussieht, sehen wir dann zum Beispiel hier. Das wäre so eine Heal-Check-Funktion mit Heal-CMD, dann natürlich eine Shell und dann klassisch über curl und fragt dann einfach die Adresse ab im Intern. Da ist es ja egal, ob wir über HTTP arbeiten. Und wie gesagt, wenn er nicht erreichbar ist, was soll dann gemacht werden? Hier haben wir zum Beispiel ein Intervall von 10 Sekunden. Okay, wenn er erreichbar ist, dann warte bitte 10 Sekunden. Dann haben wir die Timeouts, die Retries, wie oft er das versuchen darf, die Startperiode und zum Beispiel, was passiert denn? Hier haben wir jetzt zum Beispiel die Funktion, was soll passieren? Kill, also beenden. Das Ganze können wir oben im Übrigen mit einem Podman-Befehl abrufen, zum Beispiel Podman, Inspect und dann natürlich der Rest. Und dann gibt es in der Regel drei Sachen, die es ausgibt. Heal die, unheal die oder starting. Container wird gerade hochgefahren. Das ist zum Beispiel klassisch der Fall, wenn wir jetzt mal wieder oben Cloud als Beispiel nehmen, mit mehreren Containern. Das dauert natürlich seine Zeit, bis alles hochgefahren ist. Und deswegen wird es dann dort das Starting ausgeben. Wäre es nicht erreichbar, selbsterklärend, unheal die, funktioniert alles, heal die. Secrets. Das ist so ein Ding, das sehe ich nicht sehr oft bei vielen Konfigurationen. Natürlich bei den Firmen schon. Aber so bei den Home-Leuten, also die zu Hause so ein bisschen programmieren, meistens noch nicht so oft. Ja, was sind Secrets? Ich kann mit Podman sogenannte Dateien oder Speicher erstellen, in der Daten abgelegt werden. Klassisch denkt man da irgendwie immer an Passwörtern und API-Keys, aber man kann dort auch andere Daten ablegen, die dann später beim Hochfahren des Containers abgerufen werden sollen, damit man in diesen eigentlichen Quadlet-Dateien nicht die Passwörter in Klartext reinpacken muss. Oder zum Beispiel auch, wenn man mit Vault Warden als Container arbeitet, dass man dort auch nicht die E-Mail-Adresse in Klar angeben muss. Genau. Wie kann man das erstellen? Habe ich jetzt hier mal eine kleine Übersicht. Geht relativ simpel. Es gibt verschiedene Varianten. Man kann das über eine Datei machen und dann die Datei reinpacken. Man kann das über einen Azure-Befehl machen, aber hier sei ganz wichtig gesagt, mit einem Azure-Befehl in der Historie, in Klartext, alles, was ihr dort rübergeschoben habt. Also dem solltet ihr euch bewusst sein. Deswegen habe ich hier jetzt mal vereinfacht den Azure-Befehl abgeändert, dass zumindest, wenn ihr jetzt ein Passwort als Secret abspeichern wollt, das nicht in Klartext in der Historie zu sehen ist. Ihr könnt natürlich auch das Passwort aktualisieren, ist aber bei Podman Secret --help nicht zu finden. Da muss man sich durch die Dokumentation arbeiten. Und selbst in der Dokumentation wird das so gar nicht direkt beschrieben, dass man halt auch das Passwort, also diesen Secret aktualisieren kann. So, und das wäre zum Beispiel eine ganz, ganz simple Container-Datei, also Punkt-Container. Natürlich müsste ich vorher zum Beispiel Podman Create oder Podman Network Create und dann das Netzwerk erstellen, wenn das noch nicht vorhanden ist. Weil ansonsten würde der ja natürlich hier nicht starten. Hier habe ich natürlich jetzt mal ein Port Exposed, nämlich die 8080. Die ist ja standardmäßig für mich als Benutzer frei verfügbar. Time Zone, ja, damit kann ich die lokale Zeit durchgeben. Es existieren natürlich im Netz auch andere Varianten, wie man die Zeit mitgeben kann. Aber bei Podman kann ich das doch einfach ganz simpel über Time Zone ist gleich local machen. Dann habe ich hier die Volumes. Das wäre jetzt klassisch von File-Browser, zwei Volumes, die er haben möchte. Kann dann selber noch festlegen, wo die Config-Jaml-Datei liegt. Und wie wir sehen, ich gebe ein Secret mit. Secret, natürlich der Name File-Browser-Quantum-Admin. Den Namen, den vergibt ihr selber. Ihr legt selber fest, wie mein Secret heißen soll. Und danach Type. Type env. Das ist Gegenstück wie bei Docker, ne, diese sage ich mal, diese Variablen, die man mitgeben kann. Und da sage ich dann, okay, Target. Je nachdem, was ihr für ein Image nimmt, sind ja dort verschiedene Variablen, die ihr auswählen, verändern können, mitgeben können, wenn ihr den Container starten wollt. Und das wäre dann halt so dieser klassische Name, den ich nehmen kann, überschreiben kann und das mitgeben kann. Wie gesagt, wenn ihr jetzt zum Beispiel Podman Network Create und dann filebrowser-quantum.net eingibt, und dann noch eine Containerdatei erstellt, die im Homes-Laufwerk, also im Homes, klassisch im Homes-Verzeichnis, müsst ihr aber selber erstellen, wäre im Home slash .container slash systemd slash und dann haut ihr dort zum Beispiel eure Sachen rein. Und wenn ihr das Ganze reinpackt und dann startet, dann habt ihr sofort einen File-Browser, sofort eine Cloud, wo ihr eure Daten verwalten könnt, hochladen könnt, abspielen könnt. Ihr könnt Bilder anzeigen, ihr könnt PDFs abspielen, ihr könnt Videos abspielen, alles Mögliche. Also ein vollwertiges System mit diesem bisschen Code. Keine großartige Initialisierung, die ihr machen müsst, das ist ratzfatz hochgefahren. Ja, jetzt würde ich die Demo zeigen, da aber die Zeit sowieso knapp ist, würde ich gleich mal weiterspringen und zum Fazit kommen. Sicher und wartbar, diese Rootless-Variante reduziert natürlich in erster Linie die Risiken, das ist klar. Wenn man halt die verschiedenen Sachen beachtet, wenn man das richtig konfiguriert, wenn man die Rechte ordentlich vergibt, gerade wenn man jetzt Mountpoints setzen möchte, wo man Archive einbinden möchte. Ich hatte es ja noch gar nicht erwähnt, also wenn man als Benutzer arbeitet, als normaler Benutzer arbeitet und das Ganze in der Benutzerebene macht und das nur mit einem Homes-Verzeichnis, dann ist ganz easy. Wenn ihr aber eine externe Festplatte mit mountet und die ist klassisch als Root gemountet, außer ihr habt es selber geändert, dann müsst ihr das ändern. Weil euer eigener Benutzer, auf dessen ja die ganzen Podman-Container laufen, muss Zugriff auf den haben. Das heißt, ihr müsst definitiv die Rechte dann auch von den Mountpoints, also von den Archiven, wo ihr drauf Zugriff habt, müsst ihr dann auch dementsprechend umstellen. Ja, Systemd-Integration ist eigentlich eine echt schöne Sache, weil man ganz simpel das Ganze dann über Systemctl steuern kann. Überwachen kann, man kann sich die ganzen Log-Dateien abspeichern, man kann eine wirklich sehr gute Auswertung machen. Das Ganze funktioniert natürlich auch ohne Kubernetes, ist eine relativ einfache Containerverwaltung, wenn man sich ein bisschen damit auseinandergesetzt hat. Ich würde sagen, selbst einer, der sich mit Containern noch gar nicht beschäftigt hat, würde das nach einem Tag hinkriegen. Zumindest so die einfachen Sachen, gerade jetzt zum Beispiel so ein File-Browser Quantum, das aufzusetzen, das wäre relativ schnell umsetzbar. Das Ganze ist natürlich einfach und nachvollziehbar. Warum nachvollziehbar? Ich kann natürlich diese ganzen Config-Dateien dann auch beispielsweise bei Codeberg und Co. ablegen, kann dort mit die natürlich dann später auch abrufen, kann diese aktualisieren und habe dort natürlich auch eine Übersicht, was hat sich geändert, was ist neu hinzugekommen, was ist weggefallen. Also, was ich beim klassischen Podman Run natürlich jetzt nicht kann. Ist natürlich sehr praxisnah, weil ich kann das auf einem ganz alten Laptop, auf einem Raspberry Pi, wie auch immer, kann ich dort schon diese Sachen ausführen. Dieser Aha-Effekt ist eigentlich relativ schnell, also man hat nicht diesen Frustrationspunkt so schnell, dass man dort nie weiterkommt. Wenn man natürlich solche Sachen beachtet, dass man zum Beispiel die Port 80-Geschichte, also das runterstuft, wenn man jetzt zum Beispiel mit einem Proxy-Container arbeitet. Hier haben wir jetzt nochmal die ganzen Links. Wie gesagt, ich schicke dann die aktuelle Folien, die würde ich dann auch nochmal an das Chemnitzer Linux-Tage-Team schicken. Und ganz zum Schluss möchte ich natürlich mich auch bei meiner Community bedanken oder auch bei meinen Sponsoren bedanken, die natürlich das Ganze überhaupt möglich machen. Genau. Soweit bin ich durch. Ich weiß, es ist ein bisschen überrumpeln. Das ist wirklich nur die Eisspitze. Ich könnte euch doch viel, viel mehr erklären und zeigen, aber das würde den Rahmen sprengen. Genau. Fragen? Genau, also ich wiederhole die Frage, wegen, dass er mit den neueren Versionen von Podman Pasta quasi hinzukommt, beziehungsweise auch so ein bisschen geplant ist, das Ganze auch auf Pasta umzustellen. Da ich aber schon bereits am Anfang mal erwähnt habe, dass es Probleme gibt, wenn man halt verschiedene Benutzer, also Benutzer A hat Container laufen, Benutzer B hat Benutzer laufen und ich möchte die miteinander verbinden, dann ist Pasta noch so ein bisschen problematisch. Und Pasta, wie gesagt, läuft an sich recht stabil, aber direkt genau gearbeitet habe ich damit noch nie. Genau. Wichtig wäre, wie gesagt, bei zwei Netzwerken, bei zwei unterschiedlichen Benutzern, gebe ich euch den Tipp für die Einfachheit, macht bei dem einen expose it oder arbeitet mit, wenn ihr mit zwei Benutzern arbeitet, am besten mit zwei Proxys, die miteinander kommunizieren können. Das wäre jetzt aktuell mein Vorschlag, wenn ihr wollt, dass unterschiedliche Benutzer, wo die Container laufen, miteinander kommunizieren können. Geht los.
Ich habe eine Frage zu Mounts in Containern. Also Sie haben ja gesagt, es ist mittlerweile besser, wenn der User, der eigentliche Service im Container nicht mit 0 läuft. Der User mit der PID 0 wird aber auf den User vom Host gemappt. Und wenn man jetzt einen Mount macht zu einem Ordner, habe ich zumindest das Problem, sobald der im Container nicht mal 0 ist, schreibt er mit einer anderen PID auf den Host und ich komme von draußen nicht mal ran.
Korrekt, das.
Genau. Gibt es da jetzt mittlerweile eine relativ einfache Lösung, dieses Mapping anzupassen, weil ich kann noch so einen Parameter, aber ich kann nur eine PID irgendwie umbiegen für den ganzen Pod und dann ja, hoffen die anderen sind alle null.
Korrekt. Problem aber bei der Sache ist, es ist immer teils auch abhängig, was der Entwickler in den jeweiligen Images reingebaut hat, auch für Benutzer. Merkt man zum Beispiel bei OpenCloud mit dem Benutzer 1000, wenn ich mich jetzt gerade nicht höre, wenn man dort natürlich das Ganze nicht beachtet, dann startet der Server gar nicht erst, da gibt es dann Probleme und wegen dem Ändern mit den Berechtigungen am besten gewöhnt euch an, wenn ihr habt dann zum Teil selber als eigener Benutzer, obwohl ja die Container als euer Benutzer laufen quasi, trotzdem in dem Volume keinen Zugriff. Deswegen mit Podman Unshare könnt ihr das Ganze, sage ich mal, aufheben und dann da drinnen in den Config-Dateien rum experimentieren. Das wäre so der Klassiker, weil ansonsten kommt sofort eine Rückmeldung, dass ihr gar nicht berechtigt seid. Das ist ja schon die Selbstironie, weil ihr führt es ja als Benutzer quasi aus und die Container ja eigentlich indirekt auch auf eurem Benutzer, aber das ist ja so gewollt.
Vielleicht eine allgemeine Frage zum Start.
Meine Frage war, das so traditionell, wenn man das nicht in Containern laufen lässt, dann hat man oft Services als so System-User laufen, damit sie nicht als Root laufen müssen. Das ist aber mit Quadlets nicht so einfach, weil man kann es entweder als Root laufen lassen oder als ein anderer User, aber dann braucht man eine Systemd-User-Session und den muss dann auch an sein, damit die Sachen starten. Und ich glaube, das ist so von dem, was ich gelesen habe, nicht ganz klar, manche empfehlen dann einfach die Sachen als normales Systemd-Unit unter Root laufen zu lassen und dann einen User-Namespace zu nehmen, in dem keine Privilegien mehr vorhanden sind.
Genau, das ist nämlich abhängig von der jeweiligen Linux-Distro, die ihr auch einsetzt, weil es gibt, ich bin jetzt gar nicht drauf eingegangen, zum Beispiel auf SE Linux. Also je nachdem, wie ihr das zum Beispiel auch mountet oder startet, gibt es da nämlich auch nochmal Besonderheiten. Das muss man halt auch, also ich selber zum Beispiel, wenn ich das jetzt gezeigt hätte per Fernzugriff, hätte jetzt dort ein klassisches Debian zum Beispiel laufen lassen. Da sind die ganzen Sachen schon, das läuft. Dann kann ich das wirklich so machen. Dann muss ich mich mit den Besonderheiten gar nicht so auseinandersetzen. Wenn man dann aber zum Beispiel Fedora einsetzt, wo dann noch SE Linux arbeitet, dann habe ich noch ein ganz anderes Umdenken. Da muss ich noch viel mehr Sachen beachten. Also auch was das Mounten von Volumes angeht. Das sind dann so die Eigenheiten, aber das würde wirklich den Rahmen sprengen.
Ja, das eigentliche Anfangen damit mit Podman, sage ich jetzt mal, und diesen Setup jetzt mit den Quadlets, packe ich Config-Dateien wie unter Systemd-Container, die irgendwie nach etc, oder ist das wie bei Docker Compose, dass ich das in irgendein Random-Verzeichnis packe, wo ich dann lokal in dem Verzeichnis mit den Sachen arbeite? Wie fängt man hier eigentlich an? Wie strukturiert sich das?
Genau. Man muss unterscheiden zwischen Root und Benutzer. Also es gibt verschiedene Verzeichnisse, also alleine schon in der Benutzerebene im Homes-Verzeichnis könnte man das an drei verschiedene Orte ablegen. Der Einfachheit halber würde ich das, wie gesagt, im Homes-Verzeichnis unter .config/systemd, aber den Ordner systemd bzw. danach folgend in dem Ordner systemd gibt es dann noch einen Ordner Containers. Die musst du anlegen vorher. Und darin legst du dann die .container-Datei, die .network-Datei, die .pod, dort legst du das alles ab. Also da gibt es verschiedene Bereiche, deswegen hat ja hier nochmal die Links gezeigt. Gibt es wirklich verschiedene Möglichkeiten, wo ihr das Ganze ablegen könnt. Und da müsst ihr dann halt das dann auch dorthin legen. Bei den Quadlets, wenn ihr dort Mist baut, was denn, soll ich nochmal machen? Wenn ihr bei den Quadlets euch dort irgendwo verschreibt und ihr macht ein System Reload, keine Sorge. Wenn ihr dann versuchen wollt, den Dienst zu starten, den Service, und das wird nie angezeigt, also man kann ja über die Tabulator, vorausgesetzt ihr habt Bash Completion mit drin, dann kann man sich das anzeigen, er kennt das schon, der will euch das vervollständigen, sobald ihr die ersten Buchstaben eingibt. Wenn das aber dort nie auftaucht, dann könnt ihr euch sicher sein, ihr habt einen Fehler gemacht, ihr habt euch definitiv verschrieben in der Datei. Also so schlau ist das Ganze schon. Genau.
Gäbe es eigentlich Tooling, das einen dabei unterstützt, von LXC-Container zu Podman zu wechseln?
Wie bitte nochmal jetzt?
Ob es ein Tooling gäbe, oder Tooling-Unterstützung, um von LXC-Container, User-Space-Container zu Podman zu wechseln?
Muss ich leider passen. So weit bin ich noch nicht drin. Also ich muss dazu sagen, ich habe selber angefangen vor einem halben Jahr, also ich selber... Ich habe ja gar nicht so viel über mich eigentlich erzählt gehabt am Anfang mit Absicht, weil wenn ihr was über mich wissen wollt, dann könnt ihr mich auch gerne danach ansprechen. Ich selber bin ja damals mit aufgesprungen, auch hier auf dieses Immutable OS und dann von Immutable OS auf Flatpak und dann, ja, das ist wie so ein Kaninchenbau, fängst du oben an, bist du irgendwann ganz tief unten drin und kommst nicht mehr raus, so nach dem Motto. Und ich hatte auch vor ein paar Jahren, hatte ich dann ein von OpenSUSE, da kennt man ja so die Immutable OS mit Kalber und Aeon, also gerade hier was GNOME und die ganzen Abspaltungen sind, da hatte ich damals auch eine Abspaltung für XFCE selber gebaut, eine eigene Variante. Du kommst aber zum Teil ja gar nicht hinterher. Genau. Deswegen, die Technik ist mittlerweile so schnell. Genau.
Warum heißt denn das Quadlet? Wo kommt die 4 her?
Das ist eine gute Frage, ja.
Das ist bitte. Ein zusammengesetztes Q. Du nimmst, es ist vom Q abgeleitet und es crossed the stone.
Das ist wiederholen.
Und das ist Viereck.
So. Das ist wiederholen.
Also, warte mal.
Okay, also die Erläuterung aus dem Publikum war, weil das ein zusammengedrückter Würfel ist, also ein zusammengedrücktes also Cube und deswegen Quadlet. Ich habe an der Stelle aber auch kurz ein Statement. Du kannst, also Podman liefert tatsächlich auch relativ viel Werkzeug mit, um diese ganzen Dateien automatisch zu erstellen. Also diese Quadlet-Dateien, die sind ein valider Output von Podman One, inklusive auch des Anlegens im richtigen Verzeichnis. Also Antwort auf die, wie fange ich eigentlich an, Frage, das gibt dir das Programm quasi auch ein bisschen mit. Also wenn du jetzt kein allzu verbasteltes System hast, die Referenz C-Linux ist gerade schon gefallen, die macht es tatsächlich schwieriger. Wenn du aber quasi das nicht hast, dann kannst du quasi mit den Default-Einstellungen dir diese Dateien auch aus einem lauffähigen Container generieren lassen. Genau. Und das ist der Weg, den ich auch sehr empfehlen kann. Als langjähriger Nutzer.
Nee, das brauche ich nicht. Genau.
Gibt es noch mehr Fragen?
Oh, jetzt haben wir immer angefangen.
Ja, wie baue ich denn jetzt die Container? Die baue ich immer noch mit Docker oder was?
Nein. Also erstmal grundlegend, jede Linux-Distro hat eigentlich in seinen Repositories Podman schon da. Unter Debian ganz klassisch mit apt-get install Podman. Und dann holt er sich die ganzen Pakete, die er braucht. Nachdem wir das gemacht haben, kann man natürlich sich eine Hilfestellung bauen, dass man natürlich nicht Podman Run eingibt, sondern Docker Run. Und dann ist alles, also man, wie gesagt, man kann die Docker-Files benutzen zum Bauen. Da gibt es dann Gegenstücke bei Podman, wo man dann auch bauen kann, da Podman ja eh mehr oder weniger nachgebaut, will ich jetzt mal so sagen, von Docker, sind so viele Parallelen, dass man gar nicht so viel umdenken muss am Anfang.
Letzte Frage. Okay, letzte Frage. Frage zum Netzwerk. Angenommen, ich habe ein leicht verbasteltes System, bisher Docker, und ich mache Dinge mit NFTables, also Netzwerk relativ selbst gemanagt, wenig Autokonfiguration durch Docker. Wie ist hier der Übergang? Also kommt Podman auch standardmäßig mit IP-Tables oder also ich sage jetzt mal Routing über den Host oder spielt da jetzt irgendwie dieser Infra-Container fürs Routing irgendwie mit rein? Nee. Was ist da der Hintergrund?
Ganz normal, man kann mit dem IP-Root, also mit den Routen ganz normal auf der Host-Ebene arbeiten. Genau. Ist ganz simpel.
Okay.
Ja, simpel.
Okay, allerletzte Frage haben wir noch, aber ich glaube, ihr wollt überwiegend Mittag machen.
Na, ist ja berechtigt. Ohne Dampf kein Kampf.
Ja.